SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Zlotti schellt, der Ferdinand ist gestorben und sie haben Wilhelm Tell aufgeführt. Seien wir mal ehrlich, wir alle haben doch das Gefühl, wir kennen ihn, der Manni Matter, unser Manni, der charmant, humorvoll und tiefsinnige Liedermacher, der so früh schon hat müssen sterben. Aber kennen wir ihn wirklich? Entspricht das Klischee vom liebenswürdigen Verslischmied dem wahren Mensch Manni Matter oder hat der Berner vielleicht noch Seiten und Gedanken gehabt, die wir so nie erwartet hätten? Antworten darauf gibt es der heutige Doppelpunkt. Im Gespräch mit der Lucia Stettler erzählt der Matter-Biograf Wilfried Meichtri von seinen Erkenntnissen. Der Chansonnier Lukas Gerber stellt unbekannte Lieder von Manni Matter vor, die er gar nie auf Platten produzieren konnte. Und wir hören auch historische Aufnahmen von Manni Matter selber, zum Beispiel von seinem Auftritt im Basler Fauteuil-Theater am 13. Januar 1972.
Etwas, was auf Berndeutsch und sicher auch auf Baseldeutsch doch einen besonderen Reiz hat, das sind Schimpfwörter. Ich habe immer besonders Freude an denen, weil man nämlich nicht so genau weiss, was sie eigentlich heissen. Aber so nach dem Klang kann man sich irgendetwas vorstellen darunter. Zum Beispiel ein Glünki. Das ist nicht das gleiche wie ein Sürmu. Und manchmal ist einer einfach ein schlichter Löw. Das war eigentlich der Ausgangspunkt von meinem nächsten Lied. Es heisst, ein Löw, ein blöder Siech, ein Glünki und ein Sürmu. Oder Schimpfwörter sind Glückssache. Ein Löw, ein blöder Siech, ein Glünki und ein Sürmu haben einmal zusammen Krach gehabt, ein riesengrosses Gestürm. Weil der Glünki hat zum Löw gesagt, er sei ein blöder Siech und der ist sofort zum Sürmu, was ja auch nicht jeder Miech. Und er hat ihm das erzählt und gesagt, der Glünki sei ein Sürmu. Und der Sürmu hat es am Glünki gesagt und der macht daraus ein Gestürm und erzählt es am blöden Siech. Und was er davon hat gehört, hat er gesagt zum Löw, er sei ein Löw. Und das hat diesen gestört. Und er haut am blöden Siech eins um die Ohren, dass es blühtet. Und der Glünki läuft dazu und greift jetzt auch noch ein und wütet. Und der Sürmu oder Glünki oder Löw oder blöde Siech haben die ganze Nacht lang geschlägelt bis am anderen Morgen früh.
Bravo, 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 Manni. Regungslos stand er da. Das Scheinwerferlicht brannte auf ihn nieder. Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn. Die Fingerkuppen der linken Hand schmerzten. Er war froh, dass er die Gesichter der Menschen nicht sehen konnte. Alles, was er sah, waren Silhouetten, die etwas unwirklich Entrücktes hatten. Er senkte seinen Kopf, versuchte, ein Lächeln aufzusetzen und wusste, dass es ihm nicht gelang. Auch nach über 100 Auftritten spürte er immer noch diese Beklemmung, sobald die Leute am Ende des Programms endlos klatschten. Der Applaus war eine Walze, die auf ihn zurollte. Die Leute klatschten, wenn er auf die Bühne kam, sie klatschten nach den ersten Takten und am Schluss jeden Liedes, sie klatschten vor und nach der Pause, sie klatschten am Schluss, sie klatschten, klatschten und klatschten. Er nahm seinen Fuß vom Holzstuhl. Es tat ihm gut, wieder auf beiden Beinen zu stehen. Bedächtig ging er 3 Schritte nach vorn und verneigte sich am Bühnenrand. Dabei verfing sich sein Blick in der feingliedrigen Maserung des Bretterbodens. Als er anfing, hatte er sich in halbleeren Kleintheatern oder Kellern behaupten müssen. Der Gang auf die Bühne war ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang gewesen. Aus den hinteren Reihen kamen erste Zugaberufe. Welch ein Missverständnis! Statt die Leute zum Nachdenken anzuregen, versetzte er sie in Festzeltstimmung. Mit einer abrupten Bewegung wandte er sich ab, ging mit schnellen Schritten am Bistrotisch vorbei und verschwand hinter dem Vorhang. Die 4-5 Leute, die ihn dort erwarteten, applaudierten ebenfalls und strahlten ihn an. Er war müde. In seinem Kopf hämmerte es. Hände klopften ihm auf die Schultern. »Ein großartiger Erfolg«, sagte jemand. »Gute Nachrichten, Manni«, kam Roland Rasser, der Direktor des Fauteuil-Theaters, mit schnellen Schritten auf ihn zu. »Alle 5 Vorstellungen im Mai sind ausverkauft.« Hat jemand eine Zigarette für mich?«, fragte er. »Eine Zigarette für Manni Matter«, rief Rasser fordernd in die Runde. »Die Aufnahme ist hervorragend«, freute sich der Tontechniker, der den Abend für die neue Langspielplatte aufgezeichnet hatte. Eine Frau brachte ihm eine Zigarette. Er wollte allein sein, entfernte sich von der kleinen Gruppe und zog sich in eine Ecke zurück. Das Publikum applaudierte ohne Ende. Vielleicht war die Zeit gekommen, mit dem Singen aufzuhören. Jacques Brel hatte sich von der Bühne verabschiedet, weil ihm die Leute nicht mehr zuhörten. Nicht, weil er müde geworden war, sondern weil seine Ehrlichkeit auf dem Spiel stand.
Das ist ein Ausschnitt aus der Biografie «Manni Matter», die dir, Wilfried Meichtri, dieses Jahr herausgegeben hat. Und man staunet, wenn man das so hört. Zuerst hat man einen Eindruck, der Manni Matter voll im Bade da von seinem Erfolg. Und dann merkt man, dass ihm offenbar überhaupt nicht wohl war. Was ist da passiert, da in diesem Januar 1972?
Ja, es ist ein Zeitpunkt, wo er, sagen wir mal, es ist eine Umbruchphase in seinem Leben. Es ist wie eine Neuorientierung, künstlerisch. Er fühlt sich allzu sehr in die Unterhalter-Ecke drängt. Er hat das Gefühl, die Leute hören ihm nicht mehr wirklich zu. Hocken fasziniert in diesen Rängen. Und weil er eigentlich vor allem seine grossen Erfolge kehren, also das Zündhölzli, der Hans Jakobli und das Babettli oder die Kühe am Waldrand. Und er ist eigentlich mit einem anderen Anspruch angetreten. Natürlich hat er frei gehabt, dass die Theater voll sind. Und natürlich hat er auch unterhalten, aber die andere Ebene, die Leute eben doch zum Nachdenken anzuregen, die ist im ganzen Editing zu kurz gekommen.
Ist jetzt das eine Einsicht, die ihr aus dem Archivmaterial habt, bekommen?
Ja, die 31 Archivschachtel im Literaturarchiv, also seinen Nachlass, das ist natürlich interessant gewesen, das anzuschauen. Und da sieht man, dass er eigentlich Anfang 70er Jahre künstlerisch in eine Krise kommt, dass er einen neuen Weg ansucht. Und einerseits natürlich das Archivmaterial, andererseits viele Gespräche, die ich geführt habe mit Joy Matter oder vor allem mit Jakob Stickelberger, der ja ein enger Begleiter war von Manni Matter. Das hat mich eigentlich zu dem Schluss geführt, ja.
An dem 13. Januar 1972, nach dem Konzert, wo es dann noch etliche Zugaben gegeben hat, ist der für Manni Matter aber noch nicht Feierabend gewesen.
Eine knappe Stunde später saß er am Steuer seines Wagens und fuhr durch die Nacht. Das Tracé der Autobahn war trocken und der Nebel der vergangenen zwei Nächte war verschwunden. Die Nacht war klar, der fahle Mond wirkte düster. Er drückte aufs Gas. So schnell wie möglich wollte er Distanz zwischen sich und das Fototheater bringen. Als die dünne rote Tachonadel 100 Stundenkilometer anzeigte, fingen die Armaturen zu rattern an. Aus den Lüftungskanälen kamen Ströme warmer Luft. Auf den Franzosen war trotz all der Rostbeulen immer noch Verlass. Rasser hatte ihm einen Stapel Kritiken von seinem ersten Abend mitgegeben. Der publikumsscheue und sympathische Chansonnier, schrieb ein Kritiker, habe leichte Unterhaltungskost geboten und von einer heilen und freundlichen Welt erzählt. Der Versli-Schmied sei ein liebenswürdiger Dichter, meinte ein anderer, der die Menschen mit ihren Schwächen und Widersprüchen versöhne. Es sei eine heile Welt, die Welt des Manni Matter, schrieb die Tat, freundlich und in sanften Farben koloriert. Die Finger klammerten sich ans Steuerrad. Man müsse ihm dankbar sein, hatte das Luzerner Vaterland geschrieben, dass er keine Beatles-Allüren habe und auf Sex und Protestgebrüll verzichte. Dabei liebte er die Beatles und ganz besonders ihre Songs Blackbird und She's Leaving Home. Was für ein Segen, hatte sich ihm ein älterer Herr im Zürcher Hechtplatztheater anvertraut, dass er nicht wie dieser kommunistische Biermann nach Revolution und gesellschaftlichem Umsturz kläffe, sondern noch wisse, was sich gehört. Dabei liebte er Biermann und hatte alle seine Platten. Den Vogel schoss eine schicke Frau in Emils Kleintheater in Luzern ab, die ihm zuflüsterte, dass sie ihn immer mit dem sympathischen Fernsehmoderator Manny Weber verwechsle, der auch so einen schönen Schnauz habe wie er. Die Ausfahrt Olten lag jetzt hinter ihm. Er war ganz allein auf der Autobahn. Das Fernlicht grub einen tiefen Schacht in die Nacht. noch eine knappe Stunde bis Wabern. Er war müde, sein Körper versank im durchgesessenen Fahrersitz. So konnte er nicht mehr weitermachen.
«So konnte er nicht mehr weitermachen», schreibt dir Wilfried Meichtri in eurer Biografie über Mani Matter. Wenn man denkt, 10 Monate später ist er genauso auf einer Autobahnfahrt tödlich verunglückt. Unter diesen Vorzeichen hat man den Eindruck, er habe seinem Leben freiwillig ein Ende gesetzt. Aber ihr stellt euch im Buch ganz klar gegen die Suizidthese.
Ja, ich meine, das ist ein Gerücht, das ist mir immer wieder begegnet und dem bin ich euch nachgegangen. Man sieht im Nachlass, dass der Mani Matter grosse Pläne gehabt hat. Die Tournee 73 war vorbereitet, er hat dann viele Sachen geschafft. Zusammengefasst kann man vielleicht sagen, es ist eine Seite von Mani Matter, die nicht so gut zu dem Mythos passt, der nachdenkliche Mani Matter, der eben uns eher so in düsteren Gedanken sich verfahren kann, wo ein Abgrund kommt, wo kritisch immer wieder am meisten letztendlich sich selbst in Frage stellt. Also das ist eigentlich eine Seite von ihm, genau gleich wie die andere, die gewitzte, sprachverliebte Seite da ist, ist auch die andere Seite da.
Er hat wegwollen von seinem Image als Versli-Schmied, hat ein bisschen tiefgründiger wollen wahrgenommen werden. Hat er denn noch Zeit gehabt, quasi seinem Repertoire den Weichen ein bisschen anders zu stellen?
Ja, in dem Zeitpunkt, als er zu Basel aufgetreten ist, schreibt er eigentlich schon an andere Lieder, schreibt er an neue Lieder, wo er eigentlich nicht mehr Geschichten erzählt, sondern sehr viel direkter, sehr viel unmittelbarer sagt, was ihn beschäftigt, wie er die Gesellschaft sieht. Und der Reim ist weg, oder? Das ist wie die Wirklichkeit reimt sich nicht mehr plötzlich für einen Mani Matter, kann man sagen. Er schreibt neue Lieder. Zum Beispiel das bekannteste ist «Warum seid ihr so traurig?» Das hat ja dann später Polo Hofer gesungen. Es gibt ja keine Aufnahmen von dem Lied von Mani Matter. Oder «Nein, sagen sollen wir?» Oder ein anderes Lied, das mal kühn kommt, ist «Wo wir als Buben einmal».
«Wo wir als Buben einmal hei geschüttet auf einer Matte, ist der Bauer dahergekommen. Mit dem Stecken in der Hand und hat die Salgotschan gesagt, ich höre ihn noch fluchen. Muss eigentlich alles ging für Himmel, Heiland, Donner sein. Muss eigentlich alles ging für Himmel, Heiland, Donner sein. Der Satz ist mir noch im Ohr. Und manchmal, wenn ich sehe, wie dort, wo Dörfer waren, oder das Ufer von einem See jetzt alles verbaut ist, dann frage ich mich selber, muss eigentlich alles ging für Himmel, Heiland, Donner sein. Muss eigentlich alles ging für Himmel, Heiland, Donner sein. Und gleich, es muss manchmal sein. Es muss halt manchmal sein, dass einer kommt und mit Gewalt ein Stacheldraht verschnitt oder eine Mauer in die Luft sprengt. Und noch dann gibt's Leute, die brüllen. Muss eigentlich alles ging für Himmel, Heiland, Donner sein. Muss eigentlich alles ging für Himmel, Heiland, Donner sein. Und jeden Morgen stehst du auf und lesest in der Zeitung, wie es klepft überall. Wenn's bricht, wer profitiert und denkst dir gleich, bis das alles mal endlich einisch aufhört. Da muss noch manches zuerst für Himmel, Heiland, Donner sein. Da muss noch manches zuerst für Himmel, Heiland, Donner sein.
Wo wir als Buben mal, eins der letzten Lieder von Mani Matter, ein Lied, wo es keine öffentliche Aufnahme mehr gibt von ihm. Darum hat es für uns der Lukas Gerber gesungen. Und er wird im Laufe der Sendung noch ein paar Texte musikalisch vorstellen. Wo wir als Buben einmal, das Lied Wilfried Meichtri, hat uns gerade zurück an die Anfänge vom Mani Matter gedreht. Was gibt es da zu sagen als Ausgangssituation?
Also war ein gut bürgerliches Milieu in Bern. Der Vater, der Erwin Matter, war Jurist. Die Mutter, die Wilhelmina de Haan, eine Holländerin, die als junge Frau in die Schweiz gekommen ist. Und der Mani Matter hatte eine ältere Schwester, Helene. Und er selber ist ja 1936 geboren. Und sein amtlicher Name war Hans-Peter. Mani hat er sich erst sehr viel später genannt.
Von Mani Matter habe ich auch noch ein paar Töne im Radioarchiv gefunden. Es gibt nicht viele Aufnahmen mit ihm, wo er sich geäussert hat. Aber hier redet er zum Beispiel über seine ersten, frühesten Erinnerungen.
Meine früheste Kindheitserinnerung ist, wie ich im Garten meines Großvaters in einem großen Wäschezuber gebadet habe. Ich kann das nicht schlecht vergleichen mit anderen Jugenden, da ich nur eine gehabt habe. Aber ich glaube doch, dass man meine Jugend glücklich nennen könnte.
Progymnasium Waisenhausplatz, Bern, 30. November 1950. Aus einem Schulaufsatz von Hans-Peter Matter.
Ich stelle mich vor. Schon seit 14 Jahren habe ich mit mir zu tun. Und was ich dabei von mir erfuhr, will ich in diesem Aufsatz beschreiben. Zwischen zwei waagrechten Schultern sitzt auf einem kurzen Hals der Kopf. Er besteht aus einem Gesicht und einem Hinterkopf. Der letztere enthält, man glaubt es kaum, ein Gehirn. Ob dieses viel seelischen Gehalt aufweist, weiß ich nicht. Jedenfalls ist mir bis jetzt noch nichts derartiges aufgefallen. Meinen späteren Beruf habe ich noch nicht festgesetzt. Ich schwanke zwischen Arzt und Jurist. Als ich klein war, erzählen meine Eltern, hätte ich in der Badewanne immer Angst gehabt, durch das Abzugsloch hinunterzufallen. Das ist der Gipfel eines Minderwertigkeitskomplexes. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Jetzt kennt man mich als einen 160 cm großen, dunkelhaarigen Knaben mit braunen Augen, der immer etwas auszusetzen hat.
Das ist ein Ausschnitt aus einem Schulaufsatz vom 14-jährigen Manni Matter. Man hat den Eindruck von einem aufgeweckten, fast ein bisschen altklugen Bub, Wilfried Meichtri. So Ausdrücke wie zum Beispiel seelischer Gehalt, das ist ja jetzt nicht unbedingt typisch eben für so Halbwüchsige.
Ja, das hat mich auch sehr überrascht und beeindruckt. Jetzt seht ihr die Ironie, die der 14-Jährige da schon kultiviert. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht, woher das kommt. Und im Gespräch mit der Schwester oder euch eben dann in unserem Nachlass ist klar geworden, das ist geistig ein sehr anregendes Milieu gewesen. Die Sprache ist sehr wichtig gewesen. Die Eltern sind sehr belesen gewesen. Man hat viel geredet. Ich habe das im Buch wie folgt beschrieben. Alles, was in der Lyrik des 19. und 20. Jahrhunderts Rang und Namen hatte, war in der Bibliothek von Erwin Matter versammelt. Goethe, Schiller, Heine, Rilke und Hoffmannsthal, ebenso die Autoren brillanter Sprachspiele und der Nonsenslyrik. Christian Morgenstern, Joachim Ringelnatz und Kurt Tucholsky, aus deren Werk Erwin Matter viele Gedichte auswendig zitieren konnte. Die Wilhelm-Busch-Lektüre am Sonntagmorgen war für die Kinder immer ein besonderes Erlebnis. Als Hans-Peter größer wurde, lernte er selber Gedichte auswendig und rezitierte mit seinem Vater um die Wette. Eine literarische Delikatesse für Erwin Matter waren sprachliche Bilderrätsel, Limericks und Schüttelreime. Er liebte es, die Anfangsbuchstaben von Worten so lange durcheinander zu wirbeln und zu vertauschen, bis sich daraus neue Worte und ein völlig neuer Sinn ergaben. Hans-Peter wird sich später an jenen Schüttelreim von Werner Suttermeister zurückerinnern, den der Vater seinen heranwachsenden Kindern beim Essen gern unter die Nase rieb. Man gibt ne Milch und heit die Brei, bis sie die rechte Breite hei. Auf Reisen brachte Erwin Matter seinen Kindern das Konjugieren von Ortsnamen bei. Ich bell in Zona, du bellst in Zona, er bellt in Zona.
Kürzlich läuft der Kasper hei, stolpert über ne Stein. Kürzlich läuft der Kasper hei, stolpert über ne Stein. An ne Trottoir und fliegt um. Oh, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Oh, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Es schaut der Frau zum Fenster aus und die müpft dabei vom Haus. Es schaut der Frau zum Fenster aus und die müpft dabei vom Haus. Auf sein Kopf ein Granium. Oh, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Oh, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Die Ambulanz muss jetzt kommen, nimmt ihn mit und fahrt davon. Die Ambulanz muss jetzt kommen, nimmt ihn mit und fahrt davon. Aber plötzlich macht es Bumm. Oh, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Oh, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. In der Mauer ist die Ambulanz, nüt am Kasper ist mehr ganz. Ist Ambulanz, nüt am Kasper ist mehr ganz. Knochen gebrochen, kreuz und krumm. Oh, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Oh, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Aber zuletzt, da hat man geschickt, du der Kasper wieder geflickt. Aber zuletzt, da hat man geschickt, du der Kasper wieder geflickt.
Mit Gummi Arabicum, oh wie dumm, wie dumm, wie dumm, oh wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm.
Oh wie dumm, oh wie dumm, oh das ist eines von den unbekannten Liedern von Mani Matter. Wenn man das so hört, Wilfried Meichtri, kommt dann natürlich sofort der Vater in Sinn. Also ich habe den Eindruck, die Wortspielereien, das Gefühl eben, oder das Gespür für die Sprache, das hat er vom Elternhaus her.
Ja, das ist sehr offensichtlich. Also es war wie ein Schlüssel für mich zum Verständnis, woher in dem sie die Passion für die Sprache kommt. Er schreibt ja das später einmal, dass die Arbeit an der Sprache, mit der Sprache, eigentlich seine grösste Leidenschaft war.
Einmal wollte ich Clown werden, daran erinnere ich mich noch gut. Und dann auch Koch und Architekt. Unsere Putzfrau, die wir zu Hause hatten, hat immer geglaubt, ich würde einmal ein Ingenieur, weil sie glaubt, ich sei so ein begabter Bastler. Das stimmt aber nicht. Ich habe nur sehr viele Bastelbücher gelesen, aber immer, wenn ich etwas ausführen sollte, ging es dann schief, weil ich manuell ziemlich unbegabt bin und auch immer zu ungeduldig war, um zu warten, bis der Leim trocken war oder was immer.
Klon, Koch, Architekt, das waren so Berufswünsche vom jungen Manni. Offenbar liebäugelt er auch mit der Literatur oder der Schauspielerei. In seinem Tagebuch hat er am Sonntag, am 17. Mai 1953, also mit knapp 17, Folgendes notiert.
Ob ich wohl Schauspieler werde? Ich habe immer das Gefühl, dass ich keinen bürgerlichen Beruf ausüben könnte und, da ich zum Musiker oder Maler kein Talent habe, Schriftsteller oder Schauspieler werden müsse. Vielleicht ist das in meinem Alter immer so.
Interessant ist ja die Bemerkung, ich habe immer das Gefühl, dass ich keinen bürgerlichen Beruf ausüben könnte. Auch noch eine erstaunliche Feststellung mit 17.
Ja, da sieht man heute Mass von der Reflexion, wie reflektiert der junge Mann schon ist, immer wieder. Und es ist, glaube ich, eine Art ein Grundthema, das man öffentlich nicht so wahrgenommen hat, aber man schon sieht in seinen Tagebüchern oder Aufzeichnungen, dass die Ambivalenz eben das ein bisschen hin und her gerissen sind zwischen bürgerlicher Existenz, aber auch künstlerischer Existenz. Ich meine, es ist so eine reiche Person, es ist so eine weite, reiche, geistige Welt, dass er sich eigentlich am liebsten mit der würde beschäftigen oder wie nicht von außen noch einen Input bräuchte. Und das führt natürlich in eine künstlerische Existenz. Das Tagebuch ist ja entstanden kurz nach dem Tod von der Mütter. Die Wilhelmina Matter-Dehan ist ja am zu spät erkannten Brustkrebs gestorben. Und das ist natürlich für den 17-Jährigen und auch seine Schwester ein ziemlicher Einschnitt gewesen. Wie das Ende von der Kindheit oder frühen Jugendzeit.
Samstag, den 16. Mai 1953. Warum ich eigentlich ein Tagebuch anfange? Das ist schwer zu sagen. Drauf gekommen bin ich eigentlich, als ich dasjenige von Gottfried Keller las. Nur glaube ich, dass mein Tagebuch eher herauskomme wie etwa eine Abfallschaufel für überflüssige Gedanken, als wie ein Tagebuch, wo über wichtige Anlässe etc. Buch geführt wird. Es stellt auch eine gute Beschäftigung dar für die Zeit, wo ich sonst sowieso nur auf dem Bett liegen und durch den Zigarettenrauch hindurch die Decke anstarren würde. Außerdem ist es vielleicht auch eine Stilübung, wenn man sich Mühe gibt, seine Gedanken zu bündeln und in Sätze abzufüllen. Und dann übt man auch eine gewisse Kontrolle über sie aus. Vielleicht hört mein Interesse fürs Tagebuchführen bald auf, aber ein Versuch kann ja nicht schaden. Gestern hat mir Helen Merz-Spitzwegerich-Tabletten gebracht, damit ich besser singen könne. Sie gibt sich ordentlich Mühe, sich meiner anzunehmen, Mami zu ersetzen, und ich werde versuchen, erstens selbst auch hier und da an sie zu denken und zweitens bei ähnlichen Bemühungen ihrerseits nicht blöde «Warum?» zu fragen, sondern sie dankbar anzunehmen. Es ist fürchterlich heiß und föhnig draußen und dieses Wetter schlägt einem aufs Gemüt. Man bleibt besser zu Hause. Hoffentlich kommen nicht mehr viele kondolieren, denn wenn ich mich irgendwie unterhalte und es kommt wieder einer so, dann schlägt mir erstens das Herz laut und es wird mir ganz heiß, zweitens weiß ich dann nicht, was sagen, und drittens wirkt das nach etwa 10 Minuten wie Chloroform und ich höre dann das Gespräch nur noch wie hinter Glas.
Eine ein sehr persönlicher Mani Matter, den man da lernt kennen. Dir, Wilfried Meichter, hat, wie gesagt, als Erster neben der Familie Einblick gehabt in das Tagebuch. Auch sonst seid ihr natürlich sehr viel privaten Dokumente begegnet. Seid ihr euch da nicht manchmal fast ein bisschen wie ein Voyeur vorkommen?
Natürlich, der Prise Voyeurismus ist immer dabei. Das kann man nicht negieren, das ist klar. Aber es geht ja mir nie um Enthüllungen oder zu denunzieren oder bloßstellen, sondern dass es so hilfreich ist, etwas zu verstehen.
Wer würde denken, dass der Heini einmal geliebt hat, heiss und tief? Er, wo nie ein Keini angeschaut oder nur schief. Doch man weiss, und es ist haarig, Frauen haben so ihre Lühn. Und es macht bittere Erfahrung, manchen Mann zum Misogyn. 17 ist der Heini höchstens gsi, da hat's ihm schon. Leider viel zu bezeiten meine, ganz der Ärmel hineingenommen. Im Zug nach Zollikofen ist sie gesessen vis-à-vis. Wie ihn ihren Blick hat getroffen, weiss er noch, wie's heute wär gsi. Auch noch manchmal ist der Heini auf den Zollikofen zog. Ist dort gesessen ganz alleine, überlegend, was er sog. Wenn sie wieder einisch kämte, dort kam sitzen auf dem Bank. Wie er sich dort zusammennehmte, ja, da fängt er schon den Rank. Doch das Mädchen hat am Heini übel mitgespielt, der Betrug. Sie ist nie mehr die Gemeine auf den Zollikofen zog. Ja, man weiss, und es ist haarig, Frauen haben so ihre Lühn. Und es macht bittere Erfahrung, manchen Mann zum Misogyn. Wer hat gedacht, dass der Heini einmal geliebt hat, heiss und tief? Er, wo nie ein Keini angeschaut oder nur schief. Zwar durch Aren ist viel Wasser, er ist 17,5. Und er ist ein Frauenhasser, und ihr wisst jetzt weshalb.
Der Heini, gesungen vom Lukas Gerber. Der Heini ist auch eines von den Liedern, die es keine öffentlichen Aufnahmen gibt von Mani Matter. Ein wunderbares, melancholisches Liebeslied. Der eher unbekannte Mani Matter, das ist ja das Thema in diesem Doppelpunkt. Mein Gesprächspartner ist der Wilfried Meichtri, der sich monatelang intensiv mit dem Leben des berühmten Berner beschäftigt hat. Das für seine Matter-Biografie, die dieses Jahr herausgekommen ist. Und für das Buch hat er auch Zugang zu Archivmaterial, das für die Öffentlichkeit bisher unter Verschluss war. Mit dem Heini, mit dem Lied, sind wir beim Thema Liebe angekommen. Und zu so privaten Dokumenten gehören auch Liebesbriefe vom jungen 19-jährigen Mani Matter.
Paris, Sonntag, 9. Oktober 1955. Liebes M., ich möchte dir gerne einen richtig schönen Liebesbrief schreiben. Weißt du, so einen, wie sie die großen Männer den großen Frauen schreiben. Aber da mir nichts Adäquates in den Sinn kommt, willst du dich auch mit einem mäßig schönen zufrieden geben? Ich weiß schon, es ist eine Enttäuschung für dich, aber nimm es nicht zu tragisch. Nicht, dass ich dir jetzt einfach erzählen wollte, was ich jeden Tag gemacht habe und wann ich aufgestanden bin und so. Nein, so banal bin ich auch wieder nicht. Aber so die großen und tiefen und edlen Gefühle in Worte zu kleiden und gar noch niederzuschreiben, weißt du, das liegt mir einfach nicht. Du wirst sie fühlen, wenn ich wieder bei dir bin. Hier in Paris hat es keine schönen Ems. Jedenfalls sehe ich sie nicht. Es hat schon. Dafür schreibe ich für dich Sonette, dem Teufel ein Ohr ab. Weißt du, solche mit am Schluss zwei Zeilen. Ich habe schon Dero 6. Ich sage dir, sie sind ergreifend. Jedenfalls dich werden sie ergreifen. Du bist noch ein dankbares Publikum. Wenn ich weiter jeden Tag eins mache, habe ich am Schluss einen ganzen Kaib voll. Vielleicht widme ich sie dir dann. Viele Grüße, liebes M., und lass bald von dir hören. Deinstiger Manni.
Wilfried Meichtri, wie seid ihr an diesen Brief hergekommen?
Ja, wie das halt so ist, die Schweiz ist klein und ich habe von jemandem gehört, dass er jemanden kennt, der mit Mani Matter Also eine Frau, die mit Mani Matter befreundet war, als er irgendwie 20-jährig war. Und das ist natürlich eine Spur, oder? Dem geht man natürlich nach. Und bin dann auch nochmal gekommen und hat der Frau angeleitet. Und sie hat dann zuerst nicht unbedingt mitmachen. Sie hat dann gesagt, sie wolle jetzt da nicht als Gruppe von Mani Matter in Erscheinung treten. Und ich habe mich dann versucht zu erklären. Und wir haben dann geredet und länger geredet. Und ich habe dann getroffen. Und sie hat dann erzählt. Und es war interessant gewesen. Und ich habe ihr gesagt, ja, es geht mir eigentlich wirklich um das Schlaglicht auf diesen 20-Jährigen und weniger um sie. Ich muss jetzt da nichts enthüllen. Und sie war dann einverstanden gewesen und sie hat sich dann einfach erbeten, dass sie M heisst in dem Buch. Also, dass ihr Name nicht muss veröffentlicht werden. Das ist für mich auch sehr okay gewesen. Und es hat dann auch in die Abmachung gemündet, dass sie das Kapitel kann lesen und muss einverstanden sein.
Das ist so etwas wie eine erste grosse Liebe gewesen, kann man sagen. Sie war aber nicht von Dauer gewesen. Die Beziehung ist dann ziemlich abrupt von Mani abgebrochen worden. Und man hat so beim Lesen den Eindruck, für ihn waren die Jahre so nach der Matur noch schwierig gewesen. Er hat nicht recht gewusst, was er eigentlich im Leben soll machen, beruflich.
Ja, es hat viele Optionen gegeben. Er hat zuerst Germanistik angefangen. Und das ist ihm sehr schnell verleidet, weil die Professoren einfach so von oben herab doziert haben. Fragen stellen war nicht so vorgesehen gewesen. Und das ist das, was ihn noch viel mehr interessiert hat. Und ist dann quasi nachher auf das Jura-Studium gekommen. Und das Jura-Studium war, glaube ich, auch deshalb für ihn noch richtig gewesen, weil er sehr jemand war, der sich gesellschaftlich engagiert hat, der für die Entwicklung der Gesellschaft sich eingesetzt hat und natürlich mit dem Jura-Studium gehofft hat, die Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu befördern.
Dass niemand sich verwundere, es gibt obere und untere, es gibt obere und untere und gewöhnliche und besondere. Dass niemand sich verwundere, es gibt obere und untere, es gibt obere und untere und gewöhnliche und besondere. Teil obere sind besondere, Teil gewöhnliche sind untere, Teil obere sind gewöhnliche, Teil untere sind besondere. Teil obere sind besondere, Teil gewöhnliche sind untere, Teil obere sind gewöhnliche, Teil untere sind besondere. Dass niemand sich verwundere, gewöhnliche sind besondere. Doch obere und untere, das ging noch zweierlei. Ja, obere und untere, das ging noch zweierlei.
Obere und untere, das ein unbekanntes Lied aus dem politischen Repertoire von Mani Matter. Sein Werdegang als Chansonnier widmet dir ja einen wichtigen Teil in eurem Buch, Wilfried Meichtri. Und das war schon etwas, was mich persönlich fast am meisten erstaunt hat, wie lange das eigentlich gedauert hat, bis auch er sein Talent als Liedermacher wirklich ernst genommen hat. Man hat fast den Eindruck gehabt, die anderen hätten so richtig müssen stüpfen.
Ja, wie es bei solchen Sachen so geht, man rutscht eigentlich mehr rein, als dass man bewusst den Entschluss fasst, man will jetzt auf eine Band deutsche Chanson machen. Der unmittelbare Anlass war, dass ich für eine, einen Vaterabend eine Produktion machen und ich hatte dann kurz vorher gerade den Brassens entdeckt, meinerseits. Und nachher ist das Einzige, was mir in den Sinn kam, ist eine Melodie zu nehmen vom Brassens und dort drauf einen neuen Text zu machen. Und das habe ich dort gemacht und das hat zu meiner eigenen Überraschung ziemlich Erfolg gehabt. Und was ist fertig war, haben alle Leute gesagt, ja, ich soll doch noch mehr solche singen, aber ich habe keine anderen mehr können. Aber ich habe gefunden, ja, offenbar muss ich jetzt noch mehr machen und das habe ich dort gemacht.
Auf Platte produziert hat der Mani Matter sein allererste Chanson allerdings nie. Darum hören wir auch hier jetzt der Lukas Gerber mit dem Regenwurm.
Einmal nach einem grossen Gewitter, einmal nach einem grossen Sturm, ist zum Boden gekommen, raus zu kragen, ganz vergnügt, ein Regenwurm. Er hat blinzelt, die Frau glücklich und hat sich gefreut am Sonnenlicht. Doch da sieht er, dass gerade in der Nähe noch einen zweiten rauskriecht. Ein Er sagt grüß, ich sagt grüß euch wohl. Oh, wie schön ist es doch auf Erde. Ihr seid hübsch, weit ihr nicht meine Frau, meine Frau Gemahlin werden. Doch der andere, statt dass er ja sagt und dass er an ihm gefallen fänd, sagt ich bin ja dort dumme Kerli, nur dein eigenes Hinterend. Das Geschichtli ist zwar traurig, doch es lehrt der Frühling, macht dem Sturm. So geht's jedem Regenwürmli, geht's am hintersten Regenwurm. So geht's jedem Regenwürmli, geht's am hintersten Regenwurm.
Im Februar 1954 wagte Manni den Schritt und sang den Regenwurm vor seinen Pfadefreunden. Nach dem letzten Akkord war es einen Augenblick lang still in der Pfadahütte. Seine schlimmsten Befürchtungen schienen sich zu bestätigen. Doch plötzlich brauste der Applaus los. Einige forderten ihn auf, weitere Lieder zu singen. Er musste passen. Andere sagten, ihm auf die Schulter klopfend, er habe ja richtig Talent. Manni war erstaunt und freute sich sehr. Seine Unsicherheit war wie weggewischt.
Das ein weiterer Ausschnitt aus der Biografie «Manni Matter», geschrieben und gelesen von Wilfried Mechtri. Der Manni Matter hat sich also endlich getraut, vor Publikum zu spielen. Er hat gemerkt, dass seine Lieder ankommen. Und doch dauert es noch einmal ein paar Jahre, bis ein anderer wichtiger Berner auf ihn aufmerksam wird. Der legendäre Pfarrer, Politiker und Autor Klaus Schädelin. Er hat ja unter anderem der Jugendbuchklassiker «Mein Name ist Eugen» geschrieben. Der Klaus Schädelin hat sich mal in einem Radiointerview an seine erste Begegnung mit dem Manni Matter so erinnert.
Den habe ich in einem kleinen Kreis lernen können. Und mal an einem lustigen Abend nimmt der Gitarre für ihn. Ich war ein bisschen allergisch gewesen, noch gegen die Gitarre, so von der Wandervogelzeit her. Und hat ihm nicht so recht getraut. Und ich bin dort regelrecht erstarrt und weitergegangen müssen, so. Ich war dann noch der Einzige, der ein Tonbandgerät hatte. Und wenn man so einen hört, dann nimmt man ihn gerne auf Tonband auf. Und da ist da bei mir unten einfach so gekommen, wer zum Haus einkommen ist, hat die müssen hören.
Interessant ist ja auch, dass der Klaus Schädelin ein enger Freund war von Guido Schmetzer, damals Ressortchef der Abteilung Unterhaltung im Studio Bern. Und auch der hat einmal dürfen die Lieder beim Klaus Schädelin daheim hören.
Da war darunter, ich habe eine Uhr erfunden und der Ferdinand ist gestorben und das Lotti schillt und so weiter. Und ich habe gefunden, das ist etwas ganz Tolles, das sollte man im Radio bringen. Und 7 Monate später, es geht halt ein bisschen lang zu Bern, 7 Monate später, am 9. Februar 1960, haben wir im Studio Bern die Aufnahmen gemacht und am 20. Februar sind sie zum ersten Mal gesendet worden.
Wilfried Mechtri, kann man dir sagen, mit dem Radioauftritt beim Guido Schmetzer im Februar 1960 hat die Popularität eben über Bern raus von Manni Matter angefangen?
Ja, das kann man sagen. Es hat damals in der Schweiz ja nur ein Radio gegeben und das hat natürlich eine andere Bedeutung als heute mit den ganz vielen Radiostationen. Aber die Chanson-Karriere ist in dem Zeitpunkt eigentlich nicht im Vordergrund im Leben von Manni Matter. In der Zeit macht er seine Dissertation fertig, lernt seine spätere Frau Joy Döbeli kennen. Die beiden heiraten ja 1963 und haben dann sehr schnell auch 3 Kinder. Und das Auftreten auf der Bühne als Chansonnier, das kommt eigentlich erst Ende 1965, wo er Mitglied wird bei der Berner Troubadour, die erfolgreiche Formation, und er dazugehört bis ins Jahr 1971. Dazu kommt natürlich noch bei ihm immer die Frage, wie das beruflich weitergehen soll. Das ist wirklich eine Frage, die, kann man sagen, bis zum Schluss vom Leben sehr zentral ist. Es gibt so viel Interessantes, was er könnte machen. Es fällt ihm schwer, jetzt wird es entscheiden. Soll er Professor werden? Soll er doch eher eine Beamtenkarriere machen? Was ist jetzt mit dem Chanson los? Oder das sind Fragen, die ihn noch permanent beschäftigen.
Neben Familie, Beruf und Singen spielt in dieser Zeit auch Politik eine wichtige Rolle im Leben von Manni Matter. Er ist Präsident vom Jungen Bern, einer Gruppierung, die frische Winde ins päbige Bern hineinbringt. Und er reiste 1967 mit der Familie für 12 Monate nach Cambridge, für dort an seiner Habilitation zu arbeiten. Das Cambridge-Jahr markiert einen Wendepunkt in seinem Leben, schreibt dir Wilfried Mechtri. An was sieht man die Veränderung?
Man sieht es am Cambridge-Tagebuch von Mani Matter, wo man den Denker Mani Matter euch entdecken kann, wo man sieht, wie er sich mit der 68er-Bewegung auseinandersetzt. Man sieht es aber auch, dass er sich noch beruflich in eine gewisse Richtung zieht. Die Habilitation macht er nicht wirklich fertig. Also es fehlen eigentlich nur noch die Überarbeitung und die Fussnoten. Aber eine Professur an der Uni verliert Attraktivität. Er ist eher der Meinung, es wäre dringend Reformenethik an der Uni. Im ganzen Bildungssystem, er war ausgesprochen, auf einen Dialog gesetzt hat und eigentlich das Dozieren von oben herab nicht geschätzt hat. Beruflich hat er sich eher eben auf die Beamtenlaufbahn fokussiert. Er wird ja Rechtskonsulent von der Stadt Bern, also juristischer Berater vom Gemeinderat. Die Trennung von der Troubadour ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich ganz wichtig, auch politisch merkt man, dass er sich radikalisiert. Er interessiert sich sehr für den Prager Frühling zum Beispiel. Er ist der Meinung, das ist gut, dass man es Bewegung kommt. Er begrüßt eigentlich die 68er-Bewegung, ist aber auf der anderen Seite natürlich nicht einverstanden, dass man dann quasi die Antwort auf die Frage Revolution und was soll jetzt kommen, an einen Marx delegiert, also an eine Person aus dem 19. Jahrhundert, die jetzt quasi ein Rezept gibt, wie man soll weiterleben. Er setzt auch da viel mehr auf Dialog, auf eine Auseinandersetzung, auf eine ganz pragmatische Diskussion, wie sich so eine Gesellschaft könnte weiterentwickeln.
Einisch an einem Morgen oder an einem Nachmittag werden zwei von meinen Bekannten irgendwo sich treffen. Einisch an einem Morgen oder an einem Nachmittag und sie werden zusammen berichten über das und das und eins und aufs Mal wird einer sagen, besinnst du dich am Matter? Währenddem sie berichten über das und das und eins. Und dann wird der andere sagen, meinst du, der so Liedli macht? Ja, gerade der, was ist mit dem? Ich der sei kürzlich gestorben. Und dann wird der andere vielleicht sagen, nein, was du nicht sagst.
Einisch an einem Morgen, das ist eines der letzten Lieder von Mani Matter. Wenn man das so hört wie für Meichtri, hat man den Eindruck, er sei tot wie vorausgenommen.
Ja, das ist ja eine ganz beliebte Interpretation von dem Lied, aber das ist natürlich nicht so. Also, es hat überhaupt nichts mit Prophetie zu tun. Im Gegenteil, es ist, Mani Matter hat selber gesagt, das Ziel von dem Lied sei eigentlich, dass man ihn weniger wichtig nimmt, dass man ihm weniger Beachtung schenkt. Also, ich für mich habe manchmal das Gefühl, er hat das Lied geschrieben, weil er sich so ein bisschen verabschiedet vom Fersli-Schmidt da sein, weil er kommt wie Künstler schon auf eine andere Ebene. Klar, es hat das unmittelbare Umfeld sehr schockiert und er hat es auch deshalb nicht gesungen, aber im Programm 73 hat es auch ein fester Bestandteil werden, das Lied. Künstlerisch, sagt Joy Matter, habe Mani zu Beginn der 70er Jahre einen wichtigen Entwicklungsschritt für sich gemacht. Er fing an, in einigen Liedern sehr viel direkter und unmittelbarer zu sagen, was ihn beschäftigte. Inhaltlich seien diese neuen Lieder für sie keine Überraschung gewesen, denn Manis Ernüchterung über die gesellschaftliche Entwicklung sei, wie sein überfrachtetes Leben, ein wichtiges Thema in ihren Gesprächen gewesen.
Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen. Wir, die müssen leben in der gottvergessenen Stadt, wo man auf dem Trottoir läuft und wenn man über die Strasse will, muss warten, bis man von einem grünen Licht die Erlaubnis hat. Und wenn man es nicht so macht, dann wird man überfahren. Ist das der Endpunkt der Entwicklung von 5000 Jahren? Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen. Wir, die müssen arbeiten in einer gottvergessenen Stelle, wo man wie ein Rädchen ist in einer Maschine, wo niemand überschaut und wo ihm gesagt wird, was man soll. Und wenn man nicht ging aufpasst, dann wird man überfahren. Ist das der Endpunkt der Entwicklung von 5000 Jahren? Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen als bestenfalls von Ferien 14 Tage lang am Meer, wo man Kriminalroman liest unter Palmen, für chli zu sehen, wie es wäre, wenn das Leben interessanter wäre, bis dass man schliesslich froh ist, wieder heim zuzufahren. Ist das der Endpunkt der Entwicklung von 5000 Jahren?
Hey, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen, als selber einig zu werden, wie die besseren Herren wohl. Ein Swimmingpool im Garten hey und auf Safari gehen, solange sie noch keinen Herzinfarkt haben bekommen. Solange sie mit dem März noch in keinen Baum sind gefahren, ist das der Endpunkt vor Entwicklung von 5000 Jahren. Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen. Wir, die müssen leben in der gottvergessenen Städte.
Jakob Stickelberger, Urs Frauchiger und Franz Hohler bestätigen, dass Manni zu Beginn der 70er Jahre nachdenklicher geworden sei. Er habe manchmal den Eindruck gehabt, erzählt Urs Frauchiger, dass er verzweifelt gewesen sei. Rein atmosphärisch, präzisiert Frauchiger. Manni habe das nie explizit gesagt. Von Manni habe man nie einen Hilferuf gehört, sagt Franz Hohler. Mit Hilferufen wandte man sich an ihn. Es sei aber nicht so, unterstreicht Jakob Stickelberger, dass er sehr verdüstert oder deprimiert gewesen sei. Bei der Arbeit an der Kriminalgeschichte habe Manni gesprüht vor Ideen und Witz. Das spüre man ja auch in dem ebenfalls im Herbst 1972 verfassten Lied »Der Herr Zehnder und seine Teetasse«. Joy Matter ist froh um Jakob Stickelbergers Präzisierung. Wendepunkte, sagt sie, kommen als Schicksalsschläge oder sie schleichen sich heran. In den letzten Tagen habe Manni an einer Erkältung herumgemacht, sei erschöpft gewesen und sie habe den Eindruck gehabt, dass sich auch aus diesem Grund sein lange gehegter Wunsch nach einer anderen Aufteilung von beruflicher und künstlerischer Arbeit, zumindest gedanklich, endlich zu konkretisieren beginne. Die Leute im vollbesetzten Rittersaal von Schloss Rapperswil freuten sich auf den Chansonabend mit Manni Matter und waren nicht weiter beunruhigt, dass der Abend nicht pünktlich begann. Einige bekamen mit, wie Abwart Paul Pfenninger in den Saal kam und Niklaus Schubiger, dem Direktor der Heilpädagogischen Schule, eine Mitteilung machte. Kurz darauf trat Schubiger mit ernster Miene ans Podium, wo alles für Mannis Auftritt vorbereitet war. Der Abend müsse leider abgesagt werden, teilte er dem Publikum mit. Manni Matter sei auf der Autobahn verunfallt. Ein Raunen ging durch die Reihen. Auf die Frage, ob Matter verletzt sei, sagte Schubiger, er wisse es nicht. Die Polizei habe nicht näher informiert.
Mit erst 36 ist der Manni Matter am 24. November 1972 gestorben. In einer Phase von seinem Leben, wo vieles im Umbruch und im Aufbruch war. Dir, Wilfried Meichtri, werfen in eurer Biografie zu Recht auch die Frage auf, was euch aus dem engagierten, gescheiten und hochbegabten Mann euch noch alles hätte werden können. Habt ihr darauf eine Antwort gefunden?
Ja, ich denke, dass das Lesen, das Schreiben, das Denken nach wie vor im Zentrum von dem Leben gestanden wäre. Und was das für Formen hätte angenommen nach außen, das ist natürlich schwierig zu sagen. Theater hat ihn sehr interessiert. Vielleicht hat er einen Roman geschrieben, hat er weitergesungen. Also das ist, da wird es sofort spekulativ. Ich habe das Gefühl, mit seiner unbestechlich kritischen Sicht auf unsere Gesellschaft hätte er möglicherweise wirklich eine Art moralische Instanz wäre. Wie das ein Max Frisch oder ein Dürrenmatt war. Ist jemand, der wirklich offen und sehr eloquent, aber auch provokativ Zustände kann kommentieren und kritisieren. Und das hätte mich sehr interessiert.
Eure Biografie über Manni Matter hört auf mit einem weiteren Ausschnitt aus dem Schulaufsatz «Kleines Selbstporträt», das der Manni Matter mit 14 geschrieben hat.
Über meinen Charakter kann ich aus begreiflichen Gründen nicht sehr objektiv Aufschluss geben. Nach meiner Handschrift zu schließen, bin ich nicht übermäßig egoistisch, extrovertiert, nicht sehr beharrlich, sogar sehr wenig nach der Schrift und zu temperamentvoll. Die weitere Beurteilung überlasse ich anderen.
Unter dem Aufsatz ist übrigens noch ein Kommentar gestanden. Der Deutschlehrer von Manni Matter, den er nicht so geschätzt hat, hat unter dem Aufsatz geschrieben, etwas zu kurz, im Übrigen mit gutem Humor erzählt. Und da habe ich nachher gefunden, ja, das ist eigentlich wie eine Überschrift über das Leben von Manni Matter. Etwas zu kurz, im Übrigen mit gutem Humor erzählt.
Es gibt über Gottfried Keller schon viel Literatur. Und doch sind die Germanisten im Ging noch auf der Spur. Drum, dass ich euch die Mitteilung nicht vorenthalten will.
dass die Nachbarin von mir Tante auch Keller geheissen hat.
Der unbekannte Manni Matter. Unter diesem Titel ist der heutige Doppelpunkt gestanden. Zu Gast bei der Lucia Stettler ist der Matter-Biograf Wilfried Meichtri gewesen. Für einen musikalischen Blick auf einen berühmten Berner ist der Lukas Gerber verantwortlich gewesen. Er hat einen Haufen Lieder präsentiert, was von Manni Matter selber keine öffentlichen Aufnahmen gibt. Aufgezeichnet worden sind die Songs im Radiostudio Bern, Technik Martin Johann. Und wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr die Titel nachhören im Internet auf srf1.ch. Gerade auf der Frontseite seht ihr entsprechend Artikel. Und ebenfalls bei uns im Internet findet ihr auch Angaben zur erwähnten Biografie von Wilfried Meichtri. Sie heisst schlicht und einfach Manni Matter. Und zu guter Letzt gibt es auf srfface.ch auch noch die Möglichkeit, den Doppelpunkt nachzuhören oder als Podcast zu abonnieren.
SRF 1 Doppelpunkt.
Und jetzt
eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.